Morgen. Ich habe heute Morgen 4 Experimente mit euch vor. Eins jetzt sofort, ein zweites, das man im Laufe des Tages absolvieren kann und 2, die man in der nächsten Woche machen kann. Ich muss ehrlich sagen aber, dass ich vor dem allerersten jetzt am größten Angst habe. Ich habe eigentlich einen Freiwilligen gesucht, ich habe jetzt eine Freiwillige bestimmt. Miriam, würdest du mal zu mir nach vorne kommen, bitte? Manche von euch waren vielleicht da, als Dr. Bernhard Olpen bei uns gepredigt hat und er hat gesagt, der musste seinen Oberfranken es erstmal beibringen, der war früher in Oberfranken in einer Gemeinde, musste er es seinen Oberfranken beibringen, Menschen wertzuschätzen. Wir sind da viel besser, deswegen habe ich gedacht, wir brauchen keine Laudatio vorzubereiten, aber Bernhard hat gesagt, dass das eine Zeit lang bei sich in der Gemeinde so gemacht hat, dass er immer über die Geburtstagskinder jemanden gebeten hat, dass die eine Laudatio halten und ich habe jetzt gedacht, wir machen das mal interaktiv. Heute Morgen, weil Miriam hatte Geburtstag. Ich fange auch gerne an. Ich habe mir schon 3, 4 Sachen überlegt, Miriam. Ich musste nicht so lange überlegen, ehrlich gesagt. Ne? Ich fange an mit der Laudatio. Und ihr könnt währenddessen schon mal überlegen, was ihr jetzt gleich sagen werdet, weil ich werde gleich durch die Reihen gehen und euch bitten, diese Laudatio fortzusetzen. Ja? Miriam, ich halte dich für eine besonders begabte Moderatorin, habe ich dir auch schon mehrmals gesagt. Ne? Ich finde es genial, wie du mit Kindern umgehst, insbesondere mit meinen eigenen. Ich halte dich für extrem großzügig. Du verleihst dein Auto immer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so breit angekündigt, ja, aber das ist ziemlich cool. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich mit dir dieses Winterspielplatzprojekt machen kann. Nicht nur, weil du da total viel bewegst, sondern auch, weil du draußen vor der Tür bist und wenn es zu ist, die Leute nach Hause schickst. Ja? Ich könnte das nicht, ich würde jeden anderen reinlassen. Wer hat noch etwas hinzuzufügen? Lass mich jetzt bitte bei dem Experiment nicht im Stich. Bianca.
Ich freue mich immer, dass du so ganz natürlich rüberkommst.
Ja, und deine Natürlichkeit ist was Besonderes, mit der du auch moderierst. Das ist tatsächlich so. Es ist witzig, aber auch tiefgründig. Danke.
Jenny.
Es macht so Spaß, mit dir die Kinder zu schminken am Winterspielplatz und deinen Nagellack zu teilen.
Gibt es noch jemanden? Ja, die Uschi.
Ihre Predigten sind sehr aufbauend.
Ich habe noch gesehen, ja, Brunhild.
Sie kann nicht nur mit Kindern gut umgehen, sondern auch mit den Senioren.
Und auch in stressigen Situationen liebevoll bleibst.
Und außerdem siehst du immer gut aus.
Was ist dem noch hinzuzufügen? Du darfst gehen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Vielleicht habt ihr schon entdeckt, es geht heute um das Thema Wertschätzung. Warum habe ich mir das ausgesucht? Ich habe vor einigen Wochen mir die Neon gekauft. Die Neon ist so der Stern für junge Erwachsene. Ich bin eigentlich auch schon ein bisschen aus der Zielgruppe raus. Aber ich fand es spannend, weil sich der ganze Leitartikel darin um das Thema Heimat gedreht hat. Ja? Also auch für die Generation zwischen 20 und 30 ist das Thema anscheinend momentan relevant. Und dort wurde eine Statistik zitiert, in der stand, dass 59% der Deutschen Heimat mit den Menschen verbinden, die sie lieben und mögen. 59% der Deutschen verbinden Heimat mit den Menschen, die sie lieben und mögen. Und ich glaube, das ist unsere Herausforderung. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir das so auf dem Herzen haben als Gemeinde im Moment. Heimat geben, Gottes Liebe erleben. Und ich glaube, für uns ist das spannend, eine Atmosphäre zu kreieren, immer wieder neu. Und es ist ein tägliches und vor allen Dingen ein sonntägliches Übungsfeld für uns, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie geliebt werden und gemocht werden. Ich fand es so cool, was Claudia gesagt hat. Du hast es anscheinend so erlebt. Ja? Ich glaube, das ist cool. Das ist ein cooles Lob für uns. Das ist eine coole Wertschätzung. Ich glaube trotzdem, dass wir da immer wieder dran üben können, jeder von uns. Aber ich finde das spannend. Ja? Vielleicht bist du heute hier und bist neu und sagst, eigentlich kann ich mit dem christlichen Glauben noch gar nicht so viel anfangen. Du darfst dich heute entspannt zurücklehnen. Wir sind total dankbar, dass du da bist. Du kannst mal beobachten, wie wir denn so sind als Gemeinde. Ist vielleicht mal auch eine interessante Möglichkeit, so ein bisschen zu gucken, wie machen die das so? Kriegen die das hin? Ja, setzen die das um? Sind die eigentlich so wertschätzend, wie sie gern sein möchten? Am Ende der Predigt wird es ein paar Tipps und Experimente geben zum Thema Wertschätzung. Die kannst du kostenlos ausprobieren. Ja, und wenn sie funktionieren, darfst du sie gern behalten. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Wenn du schon länger da bist, gehen wir zusammen jetzt in dieses Trainingslager Wertschätzung. Ja? Und dieses Wort mag ja ganz unterschiedliche Assoziationen bei euch auslösen. Bei mir tut es das auf jeden Fall. Es gibt so Menschen, denen fällt Wertschätzung total leicht. Ja, ich musste da jetzt an Thomas Feil denken, den kennt ihr nicht. Das ist ein Ältester in der Gemeinde, in der ich früher war. Schwabe, arbeitet in einer Drogenberatungsstelle. Und ich fand es total krass, als wir jetzt an Silvester dort im Gottesdienst waren. Da hatten wir ihn auf der Straße vor dem Gottesdienst getroffen und er begrüßte uns, weil er uns natürlich lange kennt. Und er sah meinen ältesten Sohn und sagte, du bist doch der Mika, oder? Das ist für euch vielleicht noch nicht so ungewöhnlich, aber dem Mann laufen in der Gemeinde wahrscheinlich hunderte von neuen Leuten jedes Jahr über den Weg und bei der Arbeit auch. Und mein Sohn war niemals dort in der Gemeinde. Das heißt, er hat den Mika nur gesehen, vielleicht 7 oder 8 Mal, als wir dort mal in den letzten Jahren zu Besuch waren. Und er wusste, wie mein Sohn heißt. Und das fand ich total krass. Und das ist, was Leute immer wieder spiegeln von ihm. Da kann jemand in den Gottesdienst kommen und sich das erste Mal mit ihm unterhalten. Und er kann 6 Monate lang nicht auftauchen. Und Thomas weiß noch, was sie studieren, was sie arbeiten und was deren Themen sind. Es gibt Menschen, denen fällt das Thema Wertschätzung total leicht. Die haben wir auch hier in der Gemeinde. Dann gibt es so eine andere Gruppe, das ist vielleicht so der andere Pol. Die sind eher mit der schwäbischen Einstellung geprägt, nicht geschimpft ist genug gelobt. Ich arbeite ja in meiner Arbeit oft mit Jugendlichen und mit jungen Erwachsenen und manchmal, wenn es mir denn gelingt, versuche ich da auch ein Lob und eine Wertschätzung weiterzugeben. Und ich finde es manchmal spannend, wie die jungen Menschen darauf reagieren. Manche von denen saugen das auf wie so ein Schwamm. Da hat man so den Eindruck, man würde irgendwie so ein Vakuumbehältnis öffnen und die Luft die saugen das so richtig auf. Und ich frage mich manchmal, warum das so ist. Und ich gucke mir dann manchmal die Eltern an. Ja, und das sind gute Eltern, die lieben ihre Kinder. Aber ich kann mir trotzdem oft denken, warum das so ist. Ja, warum manche Menschen das so aufsaugen wie so ein Vakuum. Weil ich das manchmal bei diesen Eltern ebenso erlebe, dass es ihnen unglaublich schwerfällt, jemanden oder irgendetwas zu loben. Und gleichzeitig finden sie meist in guter deutscher Ingenieurstradition auch bei richtig guten Sachen noch Dinge, die man verbessern kann. Ja? Das ist vielleicht so der andere Pol. Viele von uns sind irgendwo dazwischen. Ja? Im Prinzip, und so geht es mir oft, ich würde ja Leute gern wertschätzen, aber ich habe einfach oft so viel zu tun. Ja? Ich merke das so, was weiß ich, wenn ich mein Auto auslade nach dem Urlaub, ja? Dann, und meine Kinder helfen da und die Nachbarn kommen und so, ne? Ich habe da keine Zeit, die wertzuschätzen. Ja? Ich will einfach das Ding jetzt leer machen. Oder vielleicht geht uns das manchmal so nach dem Gottesdienst. Ich merke so, wie viele Termine ich oft mache, wo ich direkt nach dem Gottesdienst über das Lobpreisteam sprechen möchte oder über den Kindergottesdienst oder über die Jungschar. Und es mir dann schwerfällt, Menschen wahrzunehmen, die vielleicht neu hier in der Gemeinde sind. Oder Menschen wahrzunehmen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ja? Ich kenne das so oft und ich glaube, es ist eine große Gruppe von uns, dass wir damit kämpfen. Wir wollen eigentlich Menschen wertschätzen. Aber irgendwie ist so viel anderes zu tun, dass das manchmal einfach untergeht. Und es gibt noch eine vierte Kategorie, in der wir auch, denke ich, öfter mal immer wieder drin sind. Und das ist, dass man beim Thema Wertschätzung eigentlich denkt, ich fühle mich eigentlich zu wenig wertgeschätzt. Und es gibt bestimmte Strukturen und Merkmale in der Persönlichkeit mancher Menschen, die fördern das. Ja, das ist auch nicht schlimm, das ist einfach so. Ja, die begünstigen das einfach, dass man sich ganz oft nicht wertgeschätzt fühlt. Aber es gibt auch bestimmte Lebensumstände oder Aufgaben, die das begünstigen. Meine Hochachtung für Mütter hat sich während meiner Elternzeit extrem gesteigert. Ja? Wisst ihr, ich erlebe das ja jetzt dienstags immer, ich stehe da immer am Eingang vom Winterspielplatz und es ist ziemlich einfach, sich da wertgeschätzt zu fühlen. Weil es kommen die strahlenden Kinder rein und die gehen auch strahlend wieder raus. Die Mütter bedanken sich oft dafür, was wir für eine tolle Arbeit machen. Aber mir ging das so, als ich selber eigentlich meinen Tag größtenteils damit verbracht habe, Windeln zu wechseln und irgendwie dafür zu sorgen, dass die Wohnung nicht im totalen Chaos versinkt. Da war irgendwie keiner da, der jetzt ständig gesagt hat, Mann, machst du das toll, super und so, ne? Sondern irgendwie war das total normal. Ja? Und es gibt so Rollen und Aufgaben, in denen es ist echt schwer, sich wertgeschätzt zu fühlen. Ich will das jetzt nicht total vergleichen, aber ich habe gedacht, wir könnten mal einen dicken Applaus an das Technik- und an das Beamer-Team geben. Weil die uns jeden Sonntag das ermöglichen, dass wir hier Gottesdienst machen können. Aber das ist manchmal die Aufgabe. Man merkt es nur, wenn jemand nicht da ist oder wenn irgendwas schief geht. Ne? Das ist irgendwie doof, ne? Aber es ist so. Aber ihr steht jeden Sonntag ziemlich früh auf. Ihr kommt viel früher als die meisten hier in der Gemeinde. Und wenn man nichts hört, dann ist es gut. Ja, aber es ist nicht einfach, da Wertschätzung zu bekommen. Aber vielen, vielen Dank, dass ihr das macht. Richtig cool. Wir haben alle schon mit diesem Thema Wertschätzung unsere Erfahrung gemacht. Und es ist ein Schlüsselthema. Es ist ein Schlüsselthema, ob und wie es uns gelingt, Wertschätzung und Heimat zu geben für Menschen. Ich möchte mit euch heute einen Abschnitt in der Bibel anschauen und diese Grüße, die ihr am Anfang gesehen habt, die entspringen dieser Idee, die entspringen diesem Abschnitt. Es ist ein Abschnitt, über den wahrscheinlich die wenigsten von euch schon mal eine Predigt gehört haben, weil die meisten Predigten, es gibt ja viele Predigtreihen über den Römerbrief, ihr könnt ihn schon mal aufschlagen, falls ihr eine Bibel dabei habt, ansonsten seht ihr das auch gleich auf der Folie. Aber die meisten Predigtreihen dazu enden im Kapitel davor. Ich habe selbst in der Vorbereitung einen Freund von mir gefragt, der Pastor ist in einer Gemeinde in Nordhessen, und ich wusste, dass er eine ziemlich gute Predigtreihe über den Römerbrief gemacht hat. Und ich habe gedacht, vielleicht könnte er mir seine Predigt mal schicken, damit ich ein bisschen Inspiration bekomme. Und er schrieb mir zurück, sehen wir glaube ich gleich hier, hallo Till, leider nicht, wir haben bei Römer 15 aufgehört. Ja? Also, falls ihr eine Bibel dabei habt, öffnet sie bitte in Römer 16. Der Römerbrief wurde von Paulus geschrieben und ich glaube, dass Paulus ein guter Kandidat ist, um das Thema Wertschätzung zu lernen. Ja? Weil er vielleicht nicht so der Typ ist, von dem wir das als allererstes erwarten würden. Denn als erstes war Paulus in seinem früheren Leben Pharisäer. Man tut ihm wahrscheinlich ein bisschen Unrecht und ich überzeichne das jetzt ein wenig, aber wenn wir so das Neue Testament lesen, kommen ja die Pharisäer nicht so sonderlich gut weg. Ne? Ist schon die eine Kategorie. Stark überzeichnet wird das meistens noch in allen möglichen Kinderbibeln und Filmen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da mal Pharisäer, ob ihr die so in euren Bibelzeichnungen oder in den Filmen, die ihr mal gesehen habt, so vor Augen habt. Ne? Da hat man den Eindruck, die werden schon so richtig griesgrämig geboren. Ja? Man hat so den Eindruck, die kommen schon, ja. Paulus war das früher, aber er schafft es, Menschen wertzuschätzen. Und wenn Paulus das schafft, als Ex-Pharisäer, glaube ich, dass sogar Schwaben es hinkriegen. Und Hessen sowieso. Ja? Also, zweiter Grund, warum wir von Paulus Wertschätzung lernen können oder warum ich ihn für glaubwürdig halte, ist, wir haben echt viel zu tun. Ja? Wir haben wichtige Aufgaben. Aber ich glaube, Paulus hatte noch mehr zu tun und er hatte noch mehr Verantwortung. Ich will das nicht kleinreden, was wir zu tun haben. Und es ist manchmal so, dass wir Stress haben, dass es hektisch ist und dass es uns schwerfällt, Menschen richtig wertzuschätzen. Aber Paulus hat es geschafft, aus einer relativ kleinen Gruppierung, die sich eigentlich nur um einen bestimmten Kulturkreis gedreht hat, eine Bewegung zu machen, die die gesamte damals bekannte Welt erreicht hat. Ja? Und die diese damals bekannte Welt später prägend mitgestaltet hat. Kurz gesagt, Paulus hatte sehr viel zu tun und er hat es trotzdem geschafft, Menschen wertzuschätzen. Und das Dritte, Paulus war leidgeprüft, aber er konnte trotzdem andere wertschätzen. Zum Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben wird oder wurde Paulus schon von seinem Mentor verlassen und hat sich im Streit von dem getrennt. Ja? Wäre für viele von uns ein Grund genug zu sagen, ich bin verbittert, ich habe jetzt abgeschlossen mit den Menschen. Er ist wegen dem, was er für Gott und für die Gemeinden Gottes getan hat, gesteinigt worden, hat das knapp überlebt. Er hat im Knast gesessen, ist ausgepeitscht worden und er hätte damit jeden Grund gehabt, verbittert und frustriert zu sein. Und trotzdem schafft es, Menschen wertzuschätzen. Und deswegen ist Paulus für mich glaubwürdig, wenn er Folgendes schreibt. Ja, und wir gucken jetzt in den Text. Römer 16, Verse 1 und 2. Nur noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phöbe, Diakonin der Gemeinde von Kenchreä. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden. Und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir, eine große Stütze gewesen. Phöbe ist wahrscheinlich die Überbringerin des Briefes gewesen. Ja, sie war Diakonin in einer Gemeinde, das war eine Hafenstadt von Korinth. Ist ein bisschen schade, hier kommen total spannende Namen vor. Wir könnten über jeden ganz viel herausfinden. Das könnt ihr gerne im Hauskreis tun. Bibellexika helfen dabei. Wir wissen nicht genau, welche Aufgabe sie damals gemacht hat. Paulus legt da auch keinen Wert drauf, jetzt genau dieses Amt zu beschreiben, das sie damals gehabt hatte. Aber eine Sache ist ihm wichtig. Es ist ihm wichtig, dass wenn Phöbe nach Rom kommt, dass sie wertgeschätzt wird von der Gemeinde. Und der Grund, warum sie wertgeschätzt werden soll, ist nicht, dass sie besonders attraktiv war, dass sie reich gewesen ist oder dass sie besonders nett gewesen ist, sondern ihr sagt, ihr sollt sie wertschätzen. Zum einen, weil sie viel getan hat, aber vor allem, weil sie mit euch in einer Art und Weise verbunden ist, wie es niemand anders sonst ist. Ihr habt durch den Heiligen Geist eingepflanzt die gleiche DNA. Ihr seid beide, ihr als Gemeinde und die Vögel, ihr seid Kinder des lebendigen Gottes. Und das gibt euch eine Verbindung, die tiefer ist als alles andere, als alle anderen Gemeinschaften, die so in dieser Welt möglich sind. Und Paulus spricht extrem wohlwollend von Vögeln. Und ich frage mich manchmal, was das für mich bedeutet und was das für uns bedeutet. Wie sprechen wir über die Menschen, die hier in der Gemeinde ihren Dienst tun? In dem Wissen auch, und das wird uns so deutlich, wenn wir den Römerbrief lesen, dass eine Gemeinde eine Versammlung von sündigen Menschen ist, die Fehler machen, die Menschen aus den Augen verlieren. Nicht, weil sie es wollen, aber einfach, weil das in ihrer Natur liegt. Wie sprechen wir heute Nachmittag, wenn wir vielleicht zusammensitzen, über die Musik, über die Moderation, über die Predigt, über die Technik? Wie wohlwollend erzählen wir anderen Gemeinden, anderen Menschen von unserer Gemeinde und den ehrenamtlichen, hauptamtlichen Mitarbeitern? Ich glaube, wir können von Paulus da was lernen. Ich glaube, wir sind nicht so schlecht. Ja, ich möchte es nicht sagen, dass wir da total den Nachholbedarf haben. Aber ich finde das inspirierend, wie Paulus das macht. Und dann macht er weiter und ich lese euch jetzt 14 Verse mit Grüßen vor. Ja? Schnallt euch an. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht-jüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Freund Epänetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampilatus, meinen lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus, und meinen lieben Freund Stachus. Grüßt Apelles, der sich in seinem Glauben an Christus bewährt hat. Grüßt die, die zum Haus des Aristobulus gehören und unsere Geschwister sind. Grüßt meinen Landsmann Herodion. Grüßt die, die zum Haus des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Grüßt Tryphäne und Tryphosa, die im Dienst für den Herrn viel Mühe aus sich nehmen. Grüßt die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nereus und seine Schwester, sowie Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit dem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen. Spannende Beobachtung vielleicht doch, die wir machen müssen. Paulus ist niemals in Rom gewesen. Der hat diese Gemeinde noch nie besucht. Und trotzdem kennt er so viele Leute und schätzt sie wert. Zwei Beobachtungen dazu. Wenn man sich die Namen anschaut und die ein bisschen mehr analysiert, wird eins ganz, ganz deutlich. Paulus grüßt keineswegs nur die wichtigen Mitarbeiter und die wichtigen Personen oder seine ganz besonderen Mitarbeiter. Die meisten Menschen, die er hier erwähnt, sind Sklaven und Hausangestellte. Und auch wenn es jetzt irgendwie ungewöhnlich klingt und heute zum Glück anders ist, es sind ganz, ganz viele Frauen darunter, die damals keine besonders wichtige Stellung hatten. Aber für Paulus ist das anders gewesen. Die Welt hat Unterschiede gemacht. Leider macht die Welt heute immer noch Unterschiede. Ja? In dieser Welt gilt man oft etwas, wenn man intelligent, reich oder schön ist. Aber in der Gemeinde ist das anders. Ja? Es mag sein, dass man in der Gemeinde nur etwas zählt, wenn man besonders wichtig ist. Aber in der Gemeinde ist das anders. Und von Paulus kann man das lernen. Von Paulus kann man lernen, dass jeder wertvoll ist, weil er in Gottes Augen wertvoll ist. Ja, Paulus grüßt keineswegs nur die ganz wichtigen Leute, sondern zum großen Teil grüßt er die Menschen, die in der damaligen Gesellschaft ganz wenig Beachtung gefunden haben. Und das Zweite, was wir sehen, und das finde ich spannend, ein Prozess, den wir gerade als Gemeinde erleben, die Gemeinde in Rom war damals schon extrem vielfältig und multikulturell. Ich weiß nicht, ob euch manche Namen so bekannt vorkamen. Es sind ganz viele Namen von Menschen dabei, die Namen von griechischen oder römischen Gottheiten trugen. Ja? Also die aus einem total heidnischen Hintergrund ins Christentum gekommen sind. Die Menschen kamen auch aus allen möglichen Regionen. Ja? Wir merken so, manche von denen kennt Paulus wahrscheinlich noch aus Palästina. Ja? Die Gemeinde war extrem multikulturell. Sie kam aus allen möglichen Teilen der Welt. Und wenn unsere Gemeinde bunter wird, dann nähern wir uns damit so langsam neutestamentlichen Verhältnissen an. Und das ist sicherlich nicht schlecht. Frage: Was können wir konkret von Paulus lernen? Wie können wir dieses Prinzip der Wertschätzung in unseren Alltag integrieren? Ich habe das schon gesagt, wenn du kein Christ bist, dann gibt es jetzt einfach kostenlose Tipps, die du gerne mal ausprobieren kannst, ganz unverbindlich. Vielleicht hilft dir das in deinem Alltag und dann darfst du sie gern behalten. Ansonsten versuchst du nächste Woche was anderes. Und ich habe mit euch 3 Experimente vor. Und wir fangen mal mit Experiment 1 an. Ich möchte euch einladen, ganz besonders uns, die wir schon länger Teil der Gemeinde sind, dass wir uns in dieses Training reinbegeben. Ja, ich möchte euch einladen, Wertschätzung auszudrücken, und zwar in 3 Bereichen. Der eine Bereich sind so die Menschen, die ganz eng mit uns zusammen sind. Ja, die Familie vielleicht oder die Mitbewohner oder ganz enge Freunde. Ja, die so mehr oder weniger mit uns im Hausumfeld oder Menschen, mit denen wir sehr, sehr regelmäßig zusammenkommen. Der zweite Bereich sind so die Menschen, die wir aber auf der Arbeit, in der Schule, im Studium oder in unserer Nachbarschaft begegnen. Und der dritte Bereich ist die Gemeinde. Und ich dekliniere das jetzt einfach mal so für die Generation zwischen 15 und 20 durch. Jeder, der da drüber ist, darf das dann für seinen Bereich adaptieren. Okay? Wie ist das zu Hause mit der Familie? Wie wäre es, wenn du einmal am Tag in der kommenden Woche deine Eltern lobst oder dich bei ihnen bedankst oder fragst, kann ich irgendwas tun, um dir zu helfen? An der Reaktion deiner Eltern wirst du merken, wie du da gerade stehst bei dem Thema. Ja? Wenn sie dich etwas verdattert angucken und fragen, bist du schwanger? Oder habt ihr die Chemieklausur schon zurückbekommen? Dann wirst du wissen, dass das ein Wachstumsbereich ist für dich. Ja? Du kannst aber auch deinem Bruder oder deiner Schwester, vielleicht wohnt sie nicht mehr bei dir, weil die schon zum Studieren weg ist oder so, eine WhatsApp-Nachricht schreiben und sagen, ey, ich bin so froh, dass du mein Bruder oder meine Schwester bist. Ja? Eine Aktion pro Tag kostet wahrscheinlich höchstens eine Minute. Aber ich glaube, es wird was machen mit deinen Beziehungen. Schule und Studium. Ich gebe zu, es ist schon etwas schwieriger in diesem Bereich. Du kannst zum Beispiel zu deinem Lehrer gehen und sagen, ich finde, sie machen richtig guten Unterricht. Ja? Das zahlt sich eventuell sogar im Nachhinein bei den mündlichen Noten aus. Eine andere Möglichkeit ist, dann kommt man aus dieser Schleimerecke so ein bisschen raus. Ich habe das vor einem Jahr ungefähr gemacht. Ich habe meinen ehemaligen Lehrern, einigen von denen, eine E-Mail geschrieben und habe mich nochmal bedankt bei denen für die Art und Weise, was sie für einen Unterricht gemacht haben, wie sie mit uns gearbeitet haben. Da kam total spannende Reaktion zurück. Ich glaube, es hat mir jeder zurückgeschrieben und ich glaube, das tut Lehrern gut. Ja? Man kann das bei Freunden machen und jetzt muss ich sagen, ich habe so den Eindruck, dass es Mädchen etwas leichter fällt, ihre Freundin wertzuschätzen. Ich sehe das immer bei Facebook, ne? Wenn dann jemand ein neues Profilbild postet, dann steht immer, ah, bist du hübsch und so. Ne? Ich weiß, bei uns Jungs ist das, oder nicht mal, oder bei Jungs ist es ein bisschen schwieriger, ja. Trotzdem kann man vielleicht seinem Kumpel einen Döner ausgeben, habe ich gedacht, ja. Das geht auch so, da muss man jetzt nicht so große Worte machen und keine Karte schreiben oder so, aber einen Döner ausgeben oder irgendwie zum Essen einladen, das reicht, ja. Eine Aktion pro Tag kostet wahrscheinlich auch nur wenige Minuten. Und der dritte Bereich ist Gemeinde. Ja, ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber wie wäre es, wenn du zu einem deiner ehemaligen Kigo-Mitarbeiter hingehst und sagst, boah, du hast in mein Leben reingesprochen. Ich habe von dir so profitiert. Ich fand es total cool. Wir haben vorhin die Elena Schape gesehen und da war die Tabea Lask ihre Taufbegleiterin. Und Tabea war ihre Kigo-Mitarbeiterin. Matthias, oder? Stimmt das? Auch, die kennt ihr aus dem Kigo, oder? Ja. Ich finde das cool, wenn wir das so erleben, dass da so über Jahre Beziehungen gebaut werden. Ja? Wie ist das, wenn du zu deinen Jungschau oder zu deinen Teenie-Mitarbeitern hingehst und sagst, ey, einfach, ey, danke, dass du das machst. Danke, dass ihr jeden Freitag für uns eine Gruppenstunde vorbereitet. Kann ich dich irgendwie für die nächste Aktion unterstützen? Du wirst einen Jugendmitarbeiter nie glücklicher machen als auf diese Art und Weise. Ja? Wie wäre es, wenn wir nicht nur einmal im Jahr für unsere ganzen Mitarbeiter in der Technik und Gott im Beamer-Dienst klatschen, sondern jeden Sonntag zu ihnen hingehen und sagen, ey, vielen Dank, dass ihr das macht. Das ist so cool. Danke, dass ihr diesen Dienst tut. Eine Aktion pro Tag. Ich weiß, es ist herausfordernd und trotzdem glaube ich, es wird uns am Tag höchstens 3 bis 5 Minuten kosten. Aber es wird einen Unterschied machen im Klima, in unserem Umfeld. Das zweite Experiment. Sprich heute mit jemandem, mit dem du noch nie gesprochen hast. Ist keine leichte Aufgabe, weiß ich. Ich bin Norddeutscher, ich kann sowas eigentlich nicht. Ich rede am liebsten gar nicht. Ja? Mir sind die Norddeutschen, die so auf ihrer Bank sitzen, im Fischerhemd, so wie Christina das heute anhat, ja, und einfach so da sitzen und sich die Welt angucken, die sind mir total sympathisch. So geht's mir innerlich. Ja? Ich mag fremde Menschen, aber es fällt mir schwer, auf sie zuzugehen. Aber ich glaube, dass es unsere Berufung ist, als Gemeinde Menschen Heimat zu geben. Und das schaffen wir nur, wenn wir die Menschen, die neu zu uns kommen, wenn die sich gemocht und angenommen fühlen. Das ist keine leichte Aufgabe. Ich würde den Kreis jetzt sogar erweitern. Entweder sprichst du heute mit jemandem, mit dem du noch nie gesprochen hast, oder mit jemandem, mit dem du schon ganz lange nicht mehr gesprochen hast. Ja? Aber zu diesem Experiment möchte ich dich herausfordern. Und vielleicht überlegen wir einfach immer wieder neu gemeinsam, wie ist das so, wenn man hier durch unsere Tür reinkommt? Ja? Wer spricht mich an? Ist hier eine warme Atmosphäre? Habe ich den Eindruck, dass ich hier willkommen bin? Und ich glaube, dass solche tiefen Freundschaften, so wie Claudia das erlebt hat, die werden nicht nur hier im Foyer gebildet, sondern die fangen da an, wo wir Menschen zu uns nach Hause einladen, wo wir gemeinsam essen, wo wir vielleicht zusammen die Bibel lesen, wo wir gemeinsam Menschen dienen in dieser Stadt. Da fängt es an. Der Chor lebt das total intensiv, finde ich total cool. Ihr habt nicht nur eine Gemeinschaft hier als Sänger, sondern ihr lebt Gemeinschaft und Heimat auch darüber hinaus. Und das finde ich immer wieder beeindruckend. Also Experiment 2, sprich heute mit jemandem, mit dem du noch nie gesprochen hast, egal ob du 14, 24, 44 oder 74 bist. Denn wir haben in den letzten Monaten hier dieses riesengroße Privileg, was viele andere Gemeinden nicht haben, dass jeden Sonntag Leute da sind, die zum ersten Mal hier sind. Und das dritte Experiment, liest den Römerbrief. Das dauert etwas länger, aber auch das kann man in einer Woche bequem erledigen, ohne dass es viel länger als 10 bis 15 Minuten dauert. Pro Tag. Es ist wichtig für uns alle, denn wir erfahren darin, aus welcher Quelle diese Wertschätzung, die wir weitergeben sollen, eigentlich kommt. Aber ich glaube, ganz besonders wichtig ist es, den Römerbrief zu lesen, wenn wir den Eindruck haben, dass wir selber zu wenig wertgeschätzt werden. Ja? Wobei ich da eine Ausnahme machen möchte. Ich habe das vorhin schon gesagt, manche Menschen haben eine bestimmte Struktur in ihrer Persönlichkeit oder haben vielleicht sogar eine psychische Erkrankung, die das begünstigt, dass man sich zu wenig wertgeschätzt fühlt. Und dann ist es sicherlich nicht schlecht, den Römerbrief zu lesen. Das schadet nie. Aber ich glaube, es ist wichtig, das von einem Arzt behandeln zu lassen. Aber viele von uns haben diesen Eindruck, dass wir zu wenig wertgeschätzt werden. Nicht unbedingt, weil wir krank sind, sondern weil wir in einer bestimmten Situation oder in einer bestimmten Lebensphase stecken, die den Eindruck auslöst, ja, oder die das begünstigt oder die das sogar zum Dauerzustand werden lässt. Und da ist es, glaube ich, wichtig, den Römerbrief zu lesen. Denn wir lesen darin ziemlich zu Anfang, dass alle Menschen Sünder sind. Ja, dass keiner perfekt ist. Das bedeutet aber auch, dass hier keine perfekten Leute zusammenkommen. Ja, das heißt, selbst wenn sich alle bemühen und anstrengen, wird es Momente geben, in denen man sich zu wenig wertgeschätzt fühlt. Und wir sind nicht nur Sünder, weil wir Gottes Maßstäbe nicht erfüllen, sondern das steht auch im Römerbrief drin, wir selbst haben Ansprüche an andere Leute, die wir selber nie im Leben erfüllen würden. Ja? Das heißt, viele von uns erwarten Wertschätzung in einem Maße, das sie selber nie in dem Maße weitergeben möchten. Und das ist schon eine spannende Frage. Ne? Die Mathematiker könnten das ja vielleicht mit so einer Kontorechnung auflösen. Ne? Aber wie endet denn das, wenn wir alle mehr Wertschätzung von anderen erwarten, als wir selber geben wollen? Da entsteht, glaube ich, ein Riesenvakuum an Wertschätzung im Endeffekt. Ja? Aber wir lesen darin auch, obwohl wir alle Sünder sind, dass Gott uns in seiner Gnade für gerecht erklärt. Dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat und dass Jesus die Strafe getragen hat, die wir hätten tragen müssen. Und dass wir durch Gottes Geist Gottes Kinder werden. Und dass es dann nicht mehr ganz so entscheidend ist, was in dieser Welt passiert. Weil wir wissen, dadurch, dass der Gottes Geist uns das bezeugt, dass wir seine Kinder sind, dass es in dieser Welt nichts mehr geben kann, was uns so wirklich tief erschüttern kann. Ja, weil wir eine andere Identität bekommen haben, weil wir die größte Wertschätzung bekommen haben, die es geben kann, nämlich Gottes Kind zu sein. Ich will das nicht kleinreden. Zu wenig Wertschätzung zu bekommen, fühlt sich immer mies an. Und es mag Situationen geben, in denen dieser Eindruck total berechtigt ist. Und es tut mir jedes Mal leid, wenn ich das höre. Und ich weiß, dass es auch hier in der Gemeinde vorkommt. Und ich will das überhaupt nicht entschuldigen. Ja? Und es reicht nicht zu sagen, dass hier einfach eine Gruppe von nicht perfekten Menschen zusammen ist. Aber wenn man solche Zeiten erlebt, in denen man denkt, ich werde zu wenig wertgeschätzt, dann kann das manchmal ein ganz guter Charaktertest sein. weil wir dann erkennen können, ob meine tiefste Sicherheit, ob meine Identität darauf aufgebaut ist, dass ich anderen gefalle oder dass andere mich loben, oder ist sie darauf aufgebaut, dass ich Gottes Kind bin, dass ich bei ihm absolut sicher bin, dass ich von ihm die größte Wertschätzung bekommen habe, die ich jemals bekommen kann. In solchen Zeiten findet man oft heraus, worauf mein Wert wirklich gründet. Gründet er auf Jesus und auf dem, was er für mich getan hat? Oder gründet er darauf, wie andere Menschen mich finden? Ich möchte zu diesen drei Experimenten einladen. Eine Woche lang eine wertschätzende Aktion pro Tag in drei Bereichen deines Lebens. Kostet vielleicht 3 Minuten. Heute mit einer Person sprechen, mit der du noch nie gesprochen hast. Kostet vielleicht 5 Minuten. Und den Römerbrief lesen, kostet vielleicht 10 Minuten am Tag in einer Woche. Ich glaube, dass es einen gewaltigen Unterschied machen kann. In der Art und Weise, wie wir unserem Umfeld begegnen. Und wie unser Umfeld uns wahrnimmt. Und ich glaube, dass Veränderungen stattfinden können dadurch. Wisst ihr, ich träume davon. Und ich fand das so cool, was Claudia heute Morgen gesagt hat. Ich träume davon, dass Menschen zu uns in die Gemeinde kommen und sagen, hey, ich glaube das noch nicht, was die da glauben. Ich finde das manchmal ein bisschen schräg. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Leute mich da wirklich mögen. Ich finde es total cool. Einfach so. Ich träume davon, dass Menschen, die vielleicht in unserer Gesellschaft nicht so viel Wertschätzung erfahren, weil sie nicht so eine bedeutende Stellung haben, in die Gemeinde kommen und sagen, hier ist es anders. Egal, ob sie zum ersten Mal da sind oder ob sie schon seit 25 Jahren hier in dieser Gemeinde sind. Und das fängt an dem Punkt an, an dem wir fragen, wem kann ich heute Wertschätzung bringen? Und an dem wir aufhören zu fragen, wer könnte mich heute mal so richtig wertschätzen? Ja? Es fängt an dem Punkt an, an dem ich frage, auf wen kann ich heute zugehen? Es fängt an dem Punkt an, an dem wir bitten, Heiliger Geist, bitte mach mir klar, dass ich Gottes Kind bin. Und wie groß das Privileg ist, wie groß diese Wertschätzung ist, die ich dadurch von Jesus erfahren habe, damit ich sie weitergeben kann. Und ich lade euch ein, dass wir zusammen jetzt ein Gebet sprechen. Ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen. Wir werden das hier an der Wand sehen. Es ist das Friedensgebet von Franz von Assisi. Und das drückt vieles von dem aus, was Paulus hier in diesem Prinzip der Wertschätzung in diesem Text geschrieben hat. Ja? Weil es darum geht, dass Gott uns zu jemandem macht, der anderen Segen bringt. Lasst uns das gemeinsam sprechen. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, da wo man mich hasst, dass ich verzeihe, da wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, da wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, da wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen. Wir möchten jetzt gemeinsam eine Zeit haben, in der wir, bleibt ruhig stehen, in der wir Gott loben, in der wir diesen Gott in den Fokus nehmen, der uns durch Jesus Christus diese Wertschätzung gegeben hat, diese ultimative Wertschätzung, die wir brauchen. Lasst uns gemeinsam Gott loben und ihm Lieder singen.